Donnerstag, der 19. September 1991. Erika und Helmut Simon aus Nürnberg steigen gemeinsam mit einem österreichischen Ehepaar, das sie am Tag zuvor auf der Similaunhütte kennengelernt haben, von der Finalspitze in den Ötztaler Alpen zwischen dem österreichischen Tirol und dem italienischen Südtirol ab. Es ist einer der schönsten Orte Europas, für Bergenthusiastinnen ein echter Traum. Die verschiedenen Bergspitzen ragen imposant in den blauen Himmel. Unten zieren grüne Wälder das Tal. Die Simons hatten ursprünglich gar nicht vor, zur Finalspitze aufzusteigen. Aber als sie am Vortag wegen eines Sturms in der Similaunhütte Unterschlupf suchen mussten, überredet sie das österreichische Paar, das auch auf der Hütte ausharrt, am nächsten Morgen noch eine andere Bergspitze zu besteigen, die Finalspitze. Aber nach einer ungeplanten Übernachtung und einer weiteren Wanderung will das Ehepaar Simon nun zurück. Sie beschließen, eine Abkürzung zu nehmen. Doch bevor sie das tun, verabschieden sie sich erstmal von den neuen Freunden. Dann gehen sie vom Weg ab. Es ist die Abkürzung zu einem anderen Wanderweg, der sie zur Similaunhütte zurückführt. Schritt für Schritt entfernen sie sich vorsichtig immer weiter von ihrem ursprünglichen Weg, über Stock und Stein, zwischen Schnee- und Schmelzwasserpfützen. Doch dann bleibt Helmut Simon plötzlich stehen.
Schau mal, was da liegt.
Erika Simon dreht sich zu ihm um. Der Blick ihres Ehemanns ist auf den Boden gerichtet. Da stammelt er weiter.
Das ist ja ein Mensch.
Was?
Verwundert geht Erika Simon ein paar Schritte zurück auf ihren Mann zu. Sie will auch sehen, was er so fassungslos anstarrt. Doch als sie nach unten blickt, sieht sie nur ein ledriges braunes Etwas aus dem Schnee hervorblitzen. Bei genauerem Hinsehen sieht es aus, als läge jemand mit dem Gesicht nach unten fast ganz von Schnee und Eis bedeckt am, oder eher im, Boden. Ein Hinterkopf ist zu erkennen und Schultern.
Ich mache ein Foto.
Helmut Simon will das Fundstück fotografieren. Seine Frau hält das für keine gute Idee. Jetzt fotografier doch nicht einen toten Menschen ab, denkt sie sich noch. Aber zu spät. Helmut Simon hat die Kamera schon in beiden Händen, schaut durch den Sucher und drückt ab.
Sonst glauben sie uns das unten auf der Hütte vielleicht nicht.
Was das Ehepaar Simon zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, was sie gerade gefunden haben, wird sie noch bis an ihr Lebensende begleiten. Oder, Paschat, sollten wir sagen, verfolgen?
Oh, hör mir auf. Also, fassungslos, dass er erstmal ein Foto macht. What the fuck? Was würdest du machen jetzt? Das würde mich jetzt interessieren, Marc. Was wäre dein erster Schritt, wenn du jetzt einfach Menschen auf dem Boden liegen sehen würdest, im Schnee?
Erste Hilfe? Ansprechen?
Direkt anfassen?
Also auf jeden Fall nicht direkt fotografieren.
Ja, bin ich bei dir. Erstmal ansprechen. Hallo? Dann, wenn nichts kommt, Notruf wählen. Also.
Ja.
Und nein, sag jetzt nicht, dass er da auch irgendwie mit dem Abknipsen und dem Foto jetzt so einen Fluch freigeschaltet hat.
Phänomenal, paranormal. Paschat und Marc Augustat erzählen euch wahre Geschichten von unerklärlichen Ereignissen.
Liebe Bergfreunde da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Paranormal, phänomenal. Ihr seid dabei bei einer neuen Folge mit mir, Marc Augustat, und
mit mir, Paschat. Hallo.
Hi, Paschat.
Hallo.
Bist du eine Wanderfreundin?
Guck mal, seitdem ich meinen Welpen habe, bin ich schon oft im Wald unterwegs, alleine. Nur mit meinem Welpen, ja. Aber kommt jetzt halt auch drauf an, was für eine Story du jetzt dabei hast und wie es mir danach geht.
Die Story spielt in den Bergen. Das haben wir jetzt schon gehört. Aber da ist die Frage, bist du denn auch so eine Bergwanderin?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich war noch nie auf den Bergen. Vielleicht nur einmal wegen einem Dreh in der Schweiz. Aber ansonsten noch nie auch irgendwie Skifahren gewesen oder Wandern gewesen bei schneebedecktem Boden da in den Bergen, noch nie sowas gemacht, nee.
Es geht hier um eine unglaubliche Entdeckung und einen Fluch.
Aha.
Also Paschat, bei dir heißt es, glaube ich, eher so Auge machen, wenn jemand verflucht wird, oder?
Ja, ja.
Da ist doch die Frage, ja, ob Tote auch Auge machen können.
Das ist jetzt gerade für einen Satz rausgehauen, Marc. Also, Entschuldigung. Also über Tote lachen wir nicht, wir lachen gerade nur über den Satz.
Okay.
Auge machen ist so weit, wie ich es verstanden habe, eher so aus Eifersucht, weißt du? Mhm. Wenn du etwas nicht gönnst, machst du Auge. Oder wenn du etwas, was man denkt, aussprichst, hast du dann auch schon Auge gemacht. Und dann arbeite ich gerne mit diesem blauen Auge da zusammen, mit diesem Nazar-Auge. Ich habe es als Armband, Kette, alles okay. Zu Hause da, alles.
Stimmt.
Weil auch eine Mutter kann aus Versehen Auge machen, wenn sie sagt, ey, aber denk dran, sonst kriegst du Kopfschmerzen. Ich so, Mama, mach doch jetzt irgendwie nicht indirekt Auge, sonst krieg ich Kopfschmerzen jetzt, weißt du?
Okay. Also wäre verfluchen ein zu hartes Wort für das
Nee,
Gleiche.
Ich finde es super. Ich finde das Wort verfluchen oder Fluch wegen der Tat des lieben Herrn Simon?
Herr Simon? Ja.
Herr Simon?
Ja, und Frau Simon.
Finde ich passend, weil du machst einfach kein Bild von einer Leiche. Wenn es überhaupt eine Leiche ist, das müssen wir auch noch herausfinden, ne?
Als das Ehepaar wieder in der Similaunhütte ankommt, treffen sie auf den jungen Hüttenwirt Markus Pirpalmer und erzählen ihm gleich von ihrem düsteren Fund. Ihr erster Gedanke, es muss sich um einen verunglückten Bergsteiger handeln. Markus Pirpalmer ruft die Bergrettung, doch deren Hubschrauber ist gerade im Einsatz und wohl noch länger unterwegs. Das Ehepaar aus Nürnberg wartet noch etwas ab. Doch dann beschließen sie weiter abzusteigen, um noch vor Einbruch der Dunkelheit im Tal anzukommen. Was sollen sie auch tun? Die Bergrettung wurde schließlich schon verständigt. Und so passiert erstmal nichts. Die Nacht bricht über dem Thiesenjoch und der Leiche im Schnee herein. Doch es wird die letzte Nacht sein, bevor die Totenruhe der Person im Eis endgültig durchbrochen werden sollte. Denn am nächsten Tag macht sich auch Markus Pirpalmer auf, um auf 3210 Meter aufzusteigen und sich die Leiche anzusehen. Und er erzählt anderen Personen auf seiner Hütte davon. Zufällig ist auch der berühmte Bergsteiger Reinhold Messner zugegen. Er beschließt, gemeinsam mit seinen Bekannten ebenfalls zum Fundort zu gehen. Gerlinde Heid, die etwas länger als der Rest der Gruppe braucht, kommt als letztes am Fundort an. Doch sie verhält sich nicht so wie die anderen. Sie starrt nicht nur auf den leblosen Körper, der da aus dem Eis ragt. Sie spricht ein Gebet, dann tut sie, was die Simons schon am Tag zuvor getan haben. Sie macht ein Foto vom Fundobjekt. Die neugierige Bergsteigertruppe hat verschiedene Theorien, was mit dem Verstorbenen geschehen sein könnte. Ein Kriegsgefangener aus dem Ersten Weltkrieg, der auf der Flucht aus Erschöpfung hier oben gestorben ist? Ein Mitglied aus dem mittelalterlichen Tross von Herzog Friedrich? Oder ist der Verstorbene doch viel, viel älter? Elisabeth Wallatze, Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums, erinnert sich.
Reinhold Messner, der ja selbst auch Museen betreibt, hatte doch den Verdacht, es könne sich um eine historische Person handeln, weil er doch gesehen hat, diese Objekte, das sind einfach keine modernen. Es sind weder Bergsteigerausrüstung, noch könnte es ein Soldat gewesen sein. Das passt einfach alles nicht zusammen.
Es dauert dann doch eine ganze Weile, bis die Bergung des leblosen Körpers in die Wege geleitet wird. Die Bergrettung ist noch immer beschäftigt und die Südtiroler Beamten erklären, dass sie nicht zuständig sind. Sie glauben, es handele sich um Aufmerksamkeitshascherei von Messner. Eine Falscheinschätzung, die sie vermutlich heute bereuen. Der makabre Fund liegt nämlich auf Südtiroler Boden. Wenn auch nur deshalb, weil die Kartografen den Bereich des Thiesenjochs für so uninteressant hielten, dass sie die Landesgrenze einfach mit einem geraden Strich eingezeichnet haben. Elisabeth Wallatzer sagt, damals konnte sich kaum jemand vorstellen, dass es sich um einen historischen Fund handeln könnte.
Es hat keiner so richtig glauben können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas geschieht, ist einfach unglaublich gering. Und deswegen hat man ihn einfach weiterhin als normalen Bergtoten behandelt, hat ihn dann aus dem Eis auch relativ ohne größere Vorkehrungen aus dem Eis sozusagen herausgeholt und hat ihn dann ins Tal gebracht.
Bei der Bergung wird nicht gerade zimperlich mit der Leiche aus dem Eis umgegangen. Mit Presslufthammer und Pickel wird auch die Hüfte der Mumie beschädigt. Später bricht ein Bestatter den linken Arm der Eismumie beim Versuch, ihn in einen Sarg zu pressen. Und obwohl ein wie aus der Steinzeit anmutendes Kupferbeil in der Hand der Leiche gefunden wird, vermutet scheinbar noch niemand, wie bedeutsam das, was sie da gerade betrachten, wirklich ist.
Als die Mumie dann WissenschaftlerInnen übergeben wird, zeigt sich endlich, wie fundamental wichtig dieser Fund eigentlich ist.
Und erst in Innsbruck eben hat dann Konrad Spindler mit Sicherheit konstatiert, dass diese Mumie mindestens 4000 Jahre alt sein muss,
was?
Weil er das Kupferbeil und den Dolch und diese Objekte eben sofort identifizieren konnte.
Die inzwischen auf den Namen Ötzi getaufte Eismumie lag nicht nur schon lange im Eis. Sie stammt aus einer Zeit, über die wir wenig wissen und oft nur spekulieren können. Der Mann aus dem Eis lebte vor etwa 5300 Jahren.
Also es ist doch Ötzi!
Mittlerweile berühmt geworden, genau.
Ja,
du kennst ihn.
Ich kenne Ötzi, aber ich hätte nicht gedacht, dass jetzt irgendwas Paranormales, wenn überhaupt, ne, jetzt was Paranormales kommt, aber ich denke mal schon, weil wir haben ja diesen Podcast hier und du willst ja niemals eine nicht paranormale Geschichte mir erzählen. Aber ich kenne jetzt nichts Paranormales an Ötzi.
Bevor ich diese Geschichte gelesen habe, hatte ich das gleiche Gefühl wie du. Das wusste ich auch nicht. Und ich habe ihn auch nicht als Mumie wahrgenommen. Aber rein wissenschaftlich ist das natürlich korrekt. Man denkt, also ich denke bei Mumien natürlich direkt so an Ägypten und Tutanchamun und so ein Kram. Aber es ist ja nicht nur so, dass wenn Menschen Tote mumifizieren, ist es eine Mumie, sondern auch wenn ein Toter oder eine Tote zum Beispiel im Moor oder in einer Höhle gefangen war, sodass da eine bestimmte Luftzirkulation ist, dass sie halt eben nicht verwest, sondern so
fast,
Betonung, so bleibt, wie sie mal war.
Wie ist er auf einmal so aufgetaucht, weißt du? Also normalerweise macht es ja Sinn, wenn Natur arbeitet und Schnee und Eis ist da Schicht über Schicht über Schicht über Schicht, weißt du? Aber auf einmal war der Hinterkopf da, wie als, keine Ahnung. Würde das Universum wollen, jetzt kommt das wieder, was du hast, würde das Universum wollen, dass man ihn finden sollte?
Ja, ich finde es auch total spannend, warum der da ausgerechnet jetzt wieder aufgetaucht ist. Aber halt eben in einem Gebiet, die sind ja vom Pfad abgekommen, wo sonst nie jemand lang latscht.
Ja.
So, da lag der Ötzi, der vor 5300 Jahren gelebt hat in der sogenannten Kupferzeit.
Aha.
Es ist die letzte Phase der Steinzeit, wenn man will, in der die Menschen praktisch gelernt haben, das erste Metall zu nutzen, und das war eben Kupfer. Und dann Mann aus dem Eis sehen wir, dass er sowohl Steingeräte als auch dieses Kupferbeil bei sich getragen hat und genutzt hat. Deswegen sehen wir, dass es eben sowohl noch Steinzeit als auch Kupferzeit als Bezeichnung hier sehr wohl eine Berechtigung hat.
Es ist eine Sensation. Noch nie wurde eine so alte und so gut erhaltene Leiche gefunden. Doch was den Findern zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, die Geschichte hat auch eine dunkle Seite.
Nein.
Und jetzt kommt deine Vorahnung ins Spiel. Parshad, ich möchte einen kurzen Tipp von dir. Was meinst du passiert?
Wenn du mir schon jetzt zweimal erzählt hast, dass da Fotos gemacht wurden von ihm, hat das irgendwas damit zu tun?
Was, Parshad?
Ötzis Geist war bestimmt sauer, dass Fotos gemacht wurden von seiner Leiche. Kam dann zu den Simons und zu der Erika dann nach Hause und hat die Leute geteacht, ey, was macht ihr Bilder von mir? What the fuck? Bestimmt hat das irgendwas damit zu tun. Vor allem, weil du auch diese dramatischen Fotoschieß-Soundgeräusche da benutzt hast. Safe.
Es ist falsch, aber kannst du nochmal erklären, wie Ötzi die Leute teacht in deiner Vorstellung?
Geht nach Hause zu denen. Guten Abend, hi, wie geht's? Keine Angst, ich bin Geist. Macht keine Bilder von mir, was soll das? Nimmt das Handy, okay, löscht, danke. geht auf zuletzt gelöscht. Immer wichtig, Leute, ne? wenn ihr Bilder löscht oder Leute Bilder von euch löschen, die sind nicht ganz gelöscht, geht auch auf das Album zuletzt gelöscht. So, das haben wir auch geklärt. Ja.
Ah, danke für diesen Service-Tipp, das wusste ich wirklich
echt jetzt?
Nicht. Ich dachte, die sind weg. Ja,
ach,
ja,
Marc, ich muss dir echt noch die Welt zeigen.
Gut.
Oder Ötzi muss uns, nein, Ötzi muss gar nichts. Okay, und dann, was ist das Paranormale an Ötzi?
Okay, Zeitsprung. 15. Oktober 2004, 13 Jahre nach dem Sensationsfund, bricht der 67-jährige Ötzi-Finder Helmut Simon allein von Bad Hofgastein zu einer Bergwanderung auf. Sein Ziel, die auf 2134 Metern gelegene Gamskar-Kugelspitze. Seine Frau Erika geht an diesem Tag nicht mit. Sie will ihren Gelenken eine Pause gönnen. Das Wetter an diesem Herbsttag ist wunderschön, erinnert sich Frau Simon. Doch am späten Nachmittag wartet Erika Simon vergebens auf die Rückkehr ihres Mannes. Gegen Abend gibt's einen Wetterumschwung, genauso wie 13 Jahre zuvor, nachdem das Ehepaar die Mumie gefunden hatte. Starker Schneefall bricht über dem Gebiet herein und erschwert die Suche nach Helmut Simon. 9 ganze Tage vergehen.
Erst dann entdeckt ein Jäger einen roten Punkt in einem Wasserlauf in der Tiefe. Es ist Helmut Simon. Er hatte sich, wie 13 Jahre zuvor, auch dieses Mal vom Weg entfernt und fand, nach einem Sturz über 150 Meter, den Tod. Nach 13 Jahren starb der ursprüngliche Entdecker der weltberühmten Eismumie in den Bergen, nachdem er wieder den ursprünglichen Weg verlassen hat. Kann passieren, oder? Wenn man den ausgeschriebenen Pfad verlässt.
Marc, ich habe mit Erzie immer voll viel schöne Sachen verbunden.
Ja, das ist.
Ich kann dich jetzt einfach nur so mit diesem Hundeblick anschauen und sagen, ey, bitte sag mir, das hat nichts mit Ötzi zu tun.
Ja, wir könnten die Folge hier beenden. Wir könnten aber auch, ich kann dir auch noch erzählen, welche Leute sonst noch.
Was?
Probleme.
Welche Leute? Noch mehr Leute?
Ja, Helmut Simon ist aus dem Kreis der Leute, die etwas mit dem Ötzi zu tun haben, nicht die einzige Person, die in den Jahren nach dem Fund einen verfrühten Tod findet.
Lass mich raten, die zweite Person ist dann die Erika.
1992, im Jahr nach dem Fund. Dr. Rainer Henn, der Gerichtsmediziner, der Ötzi mit bloßen Händen in einen Leichensack gepackt haben soll, ist gerade auf dem Weg zu einem Vortrag. Einem Vortrag, den er selbst halten soll, über Ötzi. Doch er kommt nicht mehr dazu, über seine Erlebnisse mit dem Mann aus dem Eis zu sprechen. Auf dem Weg zum Vortrag hat Rainer Henn einen Autounfall. Und stirbt.
Da wurde, glaube ich, jemand wirklich sehr, sehr sauer gemacht, weil, also, ich glaube, nicht der letzte Todesfall aus dem Kreise Ötzi-EntdeckerInnen,
ja.
Oder? Also,
es geht noch weiter.
Oh, ich wusste es, Marc, ja.
Im Jahr 2004 stirbt auch der 45-jährige Dieter Warnecke. Er erleidet einen Herzinfarkt, nachdem er der Beerdigung von Ötzi-Entdecker Helmut Simon beigewohnt hat. Im selben Jahr erliegt Rainer Hölzel im Alter von 47 Jahren einem Gehirntumor. Er hatte die Bergung von Ötzi gefilmt. Und ich finde auch bemerkenswert die Alter der beiden, 45, 47 und dann solche Sachen. Und schon im Januar 2005 forderte der Fluch des Ötzi ein weiteres Opfer. Kurt Fritz, der das Bergungsteam 13 Jahre zuvor zur Fundstelle geführt hatte, kommt mit 52 Jahren bei einem Lawinenunglück ums Leben.
Sommer.
Im selben Monat wacht der Mann, der eine Methode gefunden hatte, um Ötzi zu konservieren und vor weiterem Verfall zu schützen, nach einer Routineoperation nicht mehr auf.
Sommer.
Sein Name? Friedrich Tiefenbrunner. Im April desselben Jahres trifft der Fluch auch den 55-jährigen Konrad Spindler. Er war der erste Archäologe gewesen, der Ötzis Alter bestimmt hat. Und zuletzt im Oktober 2005 erliegt Molekularbiologe Tom Loy, der bahnbrechende DNA-Analysen an Ötzis Leiche durchgeführt hatte, einer Blutkrankheit.
Sag mal.
14 Jahre nach dem Ötzi-Fund sind 8 Männer, die etwas mit seiner Entdeckung zu tun hatten, tot. Das sind jetzt aber ganz schön viele Zufälle, oder?
Ich hatte erstmal so eine andere Theorie im Kopf gehabt? War das nicht so, dass damals die Gruppe, die Tutanchamun entdeckt hatte, auch gestorben ist von Jahr zu Jahr? Aber dann wurde das irgendwann von der Wissenschaft erklärt, wegen dem Giftstoff in der Luft in dieser überhitzten Grabkammer von Tutanchamun. War da nicht irgendwas? Aber hast du schon mal sowas Ähnliches gehört, als mal so ein Pharao ausgegraben wurde, dass
ja.
da eine Gruppe gestorben ist und dann wegen den Giftstoffen, die da halt über diese Jahrhunderte.
Ja.
Ich dachte erstmal, vielleicht hätte das auch was mit Ötzi zu tun jetzt, weißt du, das war mein erster Gedanke, aber das ist ja,
ja
Jahre after Jahre und jeder Todesfall ist ja irgendwie auch anders. Also wir haben einen Autounfall, mein Beileid übrigens, also tiefes Beileid, Autounfall, dann Tumor und das hat ja alles nicht mehr mit. Ist ja auch alles nicht in demselben Zeitraum passiert, ne? Es ist über Jahre passiert. Deswegen sage ich dir, Marc, ich glaube, ein Ötzi wollte nie gefunden werden.
Du hast total recht. Also Ötzi ist nicht die erste Mumie, die für Unruhe und Unglück vor allen Dingen auch sorgt. Wir reisen mal ins Jahr 1922. Der britische Archäologe Howard Carter träumt seit Jahren davon, das Grab des legendären Pharaos Tutanchamun zu finden.
Oh mein Gott, ganz kurz.
Ja.
Marc, bevor du weiterliest, wollte ich nicht unterbrechen, tut mir leid. Aber Leute, die gerade zuhören, Ich schwöre auf alles, was ich liebe und was heilig ist. Ich habe nie eine Ahnung davon, was Mark mir erzählt. Und ich habe jetzt gerade Tutanchamun erwähnt und das ist einfach jetzt bei dir in der Story dabei.
Richtig. Du hast wirklich einen guten Riecher.
Ich muss heute Abend beten. Ich muss beten, weil das ist mir zu krass. Okay, und dann?
Das ist einfach noch die andere große Mumie oder bekannte Mumie, wo es auch geheimnisvolle oder mysteriöse Todesfälle danach gab. Von daher liegst du schon ganz richtig, aber ich glaube, du musst nicht beten. Du kannst natürlich auch. Aber tauchen wir da doch mal ein, wie das damals war. Ja, das Grab des legendären Pharaos Tutanchamun. Man hat vermutet, dass es unberührt und reich an Schätzen sein könnte. Mhm. Aber man hat Jahre gebraucht, also Carter hat Jahre gebraucht und auch systematisch da alles erkundet im Tal der Könige. Aber er konnte das Ding nicht finden. Aber an einem Novembertag im Jahr 1922 stößt Carter auf etwas Vielversprechendes. Eine Treppe, die zu einer versiegelten Tür führt. Könnte dies der Durchgang zu Tutanchamuns Grab sein? Vorsichtig öffnet er die Tür und dahinter liegt eine weitere Tür, aber auf dieser ist das Siegel des Pharaos zu erkennen. Carter und seine Begleiter können es kaum glauben. Nach jahrelanger Arbeit und unzähligen Hindernissen können sie jetzt endlich herausfinden, was das Grab des Pharao so lange verborgen gehalten hat. Und als der Archäologe die zweite Tür öffnet und eintritt, werden all seine Erwartungen übertroffen. Die Kammer ist reich gefüllt mit kostbaren Artefakten, goldenen Statuen und prächtigen Schmuckstücken. Die Welt ist überwältigt von der Entdeckung. Es ist, als ob die Vergangenheit zum Leben erwacht ist und einen direkten Einblick in das alte Ägypten bietet. Doch schon bald nach der Entdeckung beginnen merkwürdige Dinge zu geschehen. Einige Mitglieder des Ausgrabungsteams erkranken plötzlich und sterben unter mysteriösen Umständen. So manch einer glaubt zu wissen, warum die Abenteuer vom Schicksal getroffen wurden. Der Fluch des Tutanchamun habe sie heimgesucht. Aus Rache dafür, dass sie seine Totenruhe gestört haben.
Weißt du noch, als ich dir mal erklärt habe, dass ich, wenn ich an einem Friedhof vorbeifahre, die Musik ausmache oder super leise mache, weil ich irgendwie in meinen Knochen veranlagt, und ich weiß nicht, woher das kommt, einen Ultra-Respekt habe vor Toten und die Totenruhe überhaupt nicht stören möchte?
Ja, das ist, glaube ich, sehr gesund. Ja, das ist eine gesunde Angewohnheit und Eigenschaft.
Ich glaube auch.
Muss man ja auch wirklich nicht machen, Totenruhe unterbrechen. Aber mal aus der anderen Perspektive, Paschat, wenn du irgendwann ist hoffentlich noch ewig hin. Wenn du irgendwann mal im Grab liegst.
Oh mein Gott, wo ist mein Nazar? Wo ist mein Augenlos?
Was würdest du tun, wenn jemand deine Totenruhe stören würde? Wärst du total angefressen davon oder wärst du egal?
Ich sag dir ehrlich, ich will meine Ruhe. Ich will mit dem Universum, ich will, dass die letzten Atome und Moleküle sich vermischen mit dieser wunderschönen Erde, mit der Erde, mit dem Ursprung, und ich will Teil des Ursprungs dann sein.
Okay, sehr schön.
Und dann möchte ich echt nicht, dass irgendjemand dann an meinem Grab vorbeifährt mit aggressiv lauter Technomusik, sag ich dir ganz ehrlich, nee.
Ey, ohne Mist, ich fahre bald länger in den Urlaub in eine Stadt in Italien, Palermo, um genau zu sein. Und da gibt es eine Art Kathedrale mit so einer Gruft, wo wirklich hunderte solcher Leichen
perfekt, Marc,
balsamiert worden sind und da hängen alle so im Gang und dann kann man da so durchgehen und ich habe mir Fotos angeguckt davon, das ist so gruselig und schlimm und eklig und ich denke so, wer will denn sein Opa da hinhängen und denken, ja geil, dann kommen da 1000 Touris am Tag vorbei, was ist das denn? Und das ist einfach nur gruselig.
Gehst du da aktiv rein?
Nein, Marc, auf keinen
super,
Fall.
Super, dann ist super, dann ist perfekt. Dann ist perfekt, weil ich hätte dann wirklich den Kontakt mit dir abgebrochen.
Sehr gut, danke.
Weil ich keinen Bock habe, dann so eine Wolke an Fluch von dir abzubekommen.
Ja, nee.
Möchte ich nicht.
Das ist gut, dass du mich da
aber HDL,
willst.
Also möchte ich aber HDL. Also.
Okay, kommen wir zurück zu unserem Ötzi und zu Elisabeth Valazza.
Ich muss sagen, es bewegt mich jedes Mal eigentlich wieder, wenn ich ihm sozusagen gegenüberstehe. Und ja, es ist immer wieder eigentlich ein Moment, in dem man kurz innehält und sich überlegt. Es ist streng genommen, rechtlich gesehen, ist er ein Museumsobjekt. Aber wir wissen alle, und es ist so, es war einmal ein Mensch. Und als solchen behandeln wir ihn auch mit allerhöchstem Respekt.
Tun Sie das? Behandeln Sie ihn mit allerhöchstem Respekt, wenn er ein Museumsobjekt ist?
Also, Sie ist ja die Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen. Da ist Ötzi seit 1998 aufbewahrt und in einer maßgeschneiderten Kühlzelle ausgestellt. Und ja, gute Frage. Ich denke schon, das ist auf jeden Fall mehr respektvoll als bestimmte andere Arten. Also er wird da ja auch irgendwie gefeiert, ne? Als Role Model seiner Generation. Ihm wird ja viel Respekt dargebracht.
Kann man so sehen, klar, kann man so sehen. Auf jeden Fall.
Aber er findet es anscheinend nicht so.
Nee, also come on, so wurde gefunden, ist toll, veröffentlicht eine Dokumentation, macht daraus, keine Ahnung, ja. Eine Buch, Serienreihe. Aber lasset den Mann doch ruhen und verbinden mit der Erde, bitte. Also.
Aber dadurch, dass er halt so viel Aussagekraft bietet über seine Ära, seine Zeit, sind halt ganz viele Menschen immer noch super begeistert, vor allen Dingen Forschende, und beschäftigen sich auch ganz viel mit Ötzi.
Man hat versucht, die Gletscherbedingungen, in denen diese natürliche Feuchtmumie, so ist der korrekte Ausdruck, ja über 5000 Jahre lang konserviert worden ist, eben nachzuahmen, weil diese Bedingungen ja offensichtlich genau richtig waren. Und das kann nur zum Teil gelingen, weil wir die Mumie eben nicht unter Schnee und Eis verstecken. Aber wir konservieren sie bei -6 Grad und nahezu 100% Luftfeuchtigkeit, um auch Austrocknungsprozessen gegenzusteuern. Und deshalb wird die Mumie auch, das ist derzeitiger Stand der Dinge, auch in gewissen Abständen mit sterilem Wasser befeuchtet, um eben eine schützende Eisschicht zu erhalten, damit diese Austrocknung eben nicht stattfindet.
Doch in den über 30 Jahren, seit Ötzi gefunden wurde, haben WissenschaftlerInnen natürlich auch versucht, mehr über den Steinzeitmenschen herauszufinden.
Wir wissen über ihn als Individuum, dass er zwischen 40 und 50 Jahre alt war, zum Todeszeitpunkt. Er war etwa 1,65 groß, recht sportlich, also kein Couch-Potato. Er hat wohl sein Leben sehr viel auch im Freien verbracht und war einfach sehr viel unterwegs. Es gibt Abnutzungserscheinungen an verschiedenen Gelenken, an den Knien. Also er war einfach sicher viel draußen, hat viel auch hart gearbeitet.
Fragt man sich, wo er sonst gewesen sein soll in der Steinzeit als draußen, aber gut. Nicht nur die Mumie selbst gibt Hinweise darauf, wer Ötzi zu Lebzeiten war. Auch die Gegenstände, die um ihn herum gefunden wurden, geben Aufschluss.
Er war sehr gut ausgerüstet. Er hatte sehr viele Gegenstände bei sich, er war voll bekleidet. Manches wurde dann bei der Bergung leider zerstört und musste dann wieder rekonstruiert werden. Aber dieser Mann war voll bekleidet, mit vor allem Leder- und Fellkleidung, mit einer Bärenfellmütze. Also er war auch für diese Höhe, in der er unterwegs war, gut ausgestattet. Er hatte ein Kupferbeil bei sich, das sehr außergewöhnlich ist und schon einen sehr speziellen Gegenstand auch für diese Zeit darstellt. Er hatte einen Bogen bei sich, der unfertig war, Pfeile, einen Dolch und ja, viele andere sehr nützliche Gegenstände.
Warum Ötzi auf dem Gletscher unterwegs war, in so einer Höhe? Das werden wir wohl nie erfahren, laut Elisabeth Valatzer. Dennoch gibt es Hinweise auf die Stunden vor seinem Tod.
Er hat wohl kurz vor seinem Tod noch eine Mahlzeit zu sich genommen. Die gängigste These ist die, dass er eben an diesem Joch sich aufgehalten hat, vielleicht eine kurze Rast gemacht hat, recht arglos war, vermutlich eben, weil er kurz vorher auch etwas gegessen hatte und sich wohl nicht in Gefahr gewähnt hat.
Im Jahr 2001 fand man heraus, dass Ötzi nicht etwa erfroren oder eines natürlichen Todes gestorben war. Die Wahrheit ist viel düsterer. Ötzi wurde umgebracht.
Da wird dann dort wohl aus dem Hinterhalt im Rücken von einem Pfeil getroffen. Also medizinische Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass er wirklich innerhalb kürzester Zeit an dieser Verletzung verblutet ist, weil ein wichtiges Blutgefäß wohl verletzt worden ist dabei.
Doch die WissenschaftlerInnen finden nicht nur eine Pfeilspitze in Ötzis Schulter, sie entdecken auch eine Handverletzung. Elisabeth Valatzer meint, das könnte durchaus ein Hinweis darauf sein, dass ein Konflikt im Spiel war.
Er hat seinen Angreifer wahrscheinlich gar nicht gesehen. So ein Pfeil kann auch über 30, 40 Meter tödlich verletzen. Und so war das in diesem Fall. Die Arteria subclavia wurde verletzt und damit kam es wohl zu einem schnellen und größeren Blutverlust und einem Schock, an dem er dann vermutlich auch gestorben ist.
Doch es gibt noch ein anderes Detail im Zusammenhang mit Ötzis Todesursache, dessen Hintergrund bis heute nicht geklärt werden konnte.
der Pfeilschaft im Rücken, der wurde entfernt. Also es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Täter oder die Täterin oder die Täter, je nachdem, wir wissen es nicht, diesen vielleicht entfernt haben. Nur die Pfeilspitze ist im Körper geblieben. Die eigentlich spannendste Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, ist, warum hat er trotzdem alle diese Dinge bei sich? Weil egal, warum ich jemanden am Gletscher umbringe, stellt sich schon die Frage, wieso ich nicht wenigstens das Kupferbeil mitnehme oder den Bogen. Der Bogen war komplett neu, also er war noch nicht mal fertig. Und so einen Bogen aus Eibenholz zu schnitzen, das war eine Kunst und eine Riesenarbeit. Also das waren alles wirklich hochhandwerklich hergestellte Gegenstände, wo wir uns nicht ganz erklären können, warum die zurückgelassen wurden.
Am Tatort werden also wertvolle Gegenstände zurückgelassen. Doch der Schaft, an dem die Pfeilspitze befestigt war, wurde von den Angreifern entfernt. Ein rätselhaftes Verbrechen.
Also diese Person wurde am Gletscher eben ermordet. Das ist einfach so außergewöhnlich und so unwahrscheinlich von allen Situationen, die man sich einfach vorstellen kann, dass das die Fantasie ungemein anregt. Und wir bekommen eben dann schriftliche Feedbacks wir haben eine eigene Ecke, wo man die auch hinterlassen kann, zu den verschiedenen Theorien, warum er dort gestorben ist, was ist passiert, wer hat ihm Böses angetan oder ist es umgekehrt, war er vielleicht der Bösewicht in der Geschichte?
Tja, Parshad, jetzt interessiert mich und unsere ZuhörerInnen natürlich brennend deine Theorie. Du hast doch bestimmt eine, oder? Warum wird er quasi erschossen, ohne beraubt zu werden?
Ich habe mal wirklich eine Doku gesehen und ich glaube, ich kann mich noch ganz, ganz dunkel an ein paar Details erinnern. Aber ich glaube, es war in der Zeit, in der er gelebt hat, gab es irgendwie Beef zwischen zwei, ich weiß nochmal, zwischen, wie nennt man die?
Stämme?
Stämme, genau, ja, danke. Zwei Stämme. Stammherren.
Hm.
Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das noch alles richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, er wurde beauftragt für irgendwas.
Mhm.
Als Ermittler. Ich glaube aber, das ist falsch. Und ich glaube, der wurde dann hintergangen.
Okay.
Und hat nicht damit gerechnet.
Ja.
Und man hat sich einfach nicht für seine Waffen interessiert dann am Ende des Tages. Ich weiß es nicht mehr, ob ich das so richtig in Erinnerung habe.
Man kann das ja auch überhaupt nicht nachvollziehen, ne? Weil die haben in der Zeit ja noch nichts schriftlich hinterlassen oder gar nichts. Also,
und er ist dann so grausam gestorben, damit dann 5000 Jahre später irgendwelche Leute ihn dann fotografieren. Da würde ich natürlich auch an seiner Stelle als Geist erstmal ausflippen. Ich würde jetzt nicht jemanden umbringen, das muss ich jetzt mal rasch an dieser Stelle korrigieren, aber ich verstehe, dass der dann, wenn wir an sowas glauben wollen, natürlich, dass der Geist dann einfach sauer war, ist.
Also ja, da ist die Frage, ob er vorher, also zu Lebzeiten schon ein Bösewicht war oder vielleicht auch erst danach, als seine ewige Totenruhe im September 1991 gestört wurde. Also Elisabeth Valazza glaubt nicht dran.
Wenn man überlegt, wie viele tausende Menschen über die Jahre auch beruflich mit dieser Mumie zu tun gehabt haben, Forschende oder auch damals Personen, die damals bei der Auffindung dabei waren. Und man muss sich ja ausrechnen, 1991, ich meine, das sind ja auch viele Jahre vergangen. Natürlich ist es so, der Lauf der Dinge ist so, dass auch Menschen sterben und dann wurde versucht, hier einen Zusammenhang herzustellen.
Trotzdem fasziniert der Fluch des Ötzi bis heute die Öffentlichkeit. Und zwar nicht nur die Boulevardpresse. Egal ob im englischsprachigen Raum oder in Deutschland und Österreich, immer wieder wird über Todesfälle von Menschen berichtet, die irgendwie in Zusammenhang mit der Eismumie standen. Elisabeth Valazza sagt, ganz kann sie sich das aber nicht erklären.
Vielleicht kann man eine Parallele ziehen zu dem Horoskop. Ich meine, ein Horoskop ist genauso unwissenschaftlich wie ein Fluch, eine Fluchgeschichte, aber man findet sie trotzdem nach wie vor in allen Tageszeitungen, auch in den seriösen. Und vielleicht kommt er auch einfach beim Publikum gut an.
Parshad, am Ende stellt sich auch die Frage, ob der Fluch nur jene trifft, die Ötzi nicht mit ausreichend Respekt entgegentreten.
Ja.
Oder die aktiv daran beteiligt waren, Ötzi in seiner Totenruhe zu stören, um ihn zum Ausstellungsobjekt zu machen.
Marc, tatsächlich ist das so, dass ich glaube, Premiere jetzt. Eigentlich brauche ich Trommelwirbel. Dass es alles Zufall ist.
Nein, Parshad, hör auf.
Nee, doch, weil sie hat recht. Sie hat recht in dem, was sie gesagt hat, natürlich. Also ich bin da voll bei ihr. Ich bin jetzt keine Richterin. Dann müssen ja im Prinzip schon alle gestorben sein, die dabei waren an dem Tag. sind ja nicht alle gestorben.
Nee, das stimmt, aber vielleicht haben ja auch nicht alle ihn schlecht behandelt.
Aber die liebe Dame, die als letzte da war, ihn gefunden hat, hat ja auch ein Foto geschossen.
Das stimmt, die wurde verschont, ja.
Weißt du, was ich ein bisschen creepy finde? Dass die Opfer alle Männer sind, irgendwie.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter irgendwie. Anhaltspunkt. Das finde ich nämlich auch. Es waren ja definitiv auch Frauen involviert, also bei der Forschung, auch bei ganz am Anfang, ne, war ja Erika Simon auch schon dabei. Und genau. Sie wurde verschont. Sie hatte so diese Vorahnung, dass sie, was heißt Vorahnung, aber sie wollte genau an dem Tag ihre Knochen schonen. Nee, ganz ehrlich, ich bin da auch bei dir und bei Frau Elisabeth Walatza, denn klar, man liest es so als, ja, 8 Männer sind daran gestorben oder was heißt daran gestorben, ne, in dem Zusammenhang stehend, haben Krankheiten und Unfälle bekommen oder durchgemacht, die wirklich in dem Alter eigentlich noch nicht so gang und gäbe sind. Das häuft sich dann extrem. Aber wenn über 1000 Leute daran mitgearbeitet haben, dann ist es natürlich wieder eine kleine Zahl. Okay, Ötzi, also wahrscheinlich ist es okay, ihn zu fotografieren. Ist es okay, ihn.
Nein. Das ist
Ach so, okay.
Dieses Fotografieren mag, das ist schrecklich. Niemals einen toten Menschen stören oder die Totenruhe da stören. Aber
siehst du da vielleicht eine Parallele zu Robert the Doll? Du erinnerst dich doch noch an die Creepy Puppe aus Folge 2, die nicht fotografiert werden wollte und in einem Museum chillt und immer gut behandelt werden möchte mit Respekt. Da war auch von einem Fluch die Rede und ein paar Parallelen gibt es da ja schon. Außer, dass
auch
Robert keinen umgebracht
zu mir.
Hat.
Marc, wir wollen nicht vergessen, dass auf einmal meine ganze Technik abgekackt ist, weißt du noch?
Wie geht's denn jetzt deinem Laptop, der da abgeschmiert ist?
Ja, immer noch. Ciao, immer noch? Aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Ach so, also okay. Anscheinend ist es nur das Ladekabel das Problem. Aber an dem Tag nach der Podcast-Folge war ja auch irgendwas mit meinem Handy auf einmal los.
Hör auf.
Also ich sehe da einfach auch Parallelen. Wenn Sachen oder Menschen oder was weiß ich was nicht fotografiert werden wollen, dann einfach nicht fotografieren. Aber beziehungsweise, die können es ja nicht sagen, wenn sie es nicht wollen. Guck mal Leute, macht einfach Selfies von euch selber.
Einfach keine Fotos schießen, vor allen Dingen die Männer nicht. Vielen Dank. Und gerne geschehen für diesen Service. Okay, nächste Woche gibt's eine neue Folge. Verpasst nichts. Dazu am besten den Podcast hier abonnieren. Dankeschön.
Wenn ihr aber auch eine spannende Theorie habt zu Ötzi oder wenn ihr einer ganz anderen Meinung seid oder auch irgendwas erlebt habt mit Dingen oder Personen, die man nicht fotografieren sollte oder Puppen, keine Ahnung was, dann schreibt uns gerne. Sehr gerne an mich eine DM über Insta, an Parshad, so heiße ich auf Instagram, oder
eine Mail an paranormal@bosepack.com. Diese Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Danke nochmal und ciao.
Bis nächste Woche.
Ein Ehepaar ist auf dem Nachhauseweg aus dem Urlaub. Plötzlich sehen sie ein Licht. Dann wird alles schwarz. Erst 2 Stunden später kommen sie, 50 Kilometer entfernt, wieder zu Bewusstsein. Was in diesen 2 Stunden passiert ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Phänomenal Paranormal, wenn Marc Augustat euch und Parshad von diesem Fall erzählt. Phänomenal Paranormal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Hosts Parshad und Marc Augustat. Skript Ilona Toller. Redaktion Julia Ilan und Katharina Fräbel. Sound und Schnitt Alexander van Wagen. Projektleitung Madeline Petri. ProducerInnen Juliane Rinne, Sue Holder und Chris Guse.